Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Sie ist eine der bekanntesten Schwedinnen aller Zeiten, obwohl sie die wichtigste Zeit ihres Lebens nicht in Schweden verbrachte. Sie hat enorm große Bedeutung für die Stadt Vadstena, obwohl das Entscheidende dort erst nach ihrem Tod geschah. Die Rede ist von der heiligen Birgitta von Schweden, Gründerin des Birgittenordens und des Klosters Vadstena. Diese Frau, die ja unglaublich bekannt ist, aber manchmal auch etwas merkwürdig, fremd, seltsam anmutet, um die soll es heute gehen und natürlich auch um den Ort, für den sie so wichtig ist, um Vadstena. Hierhin will ich dich in unserer 10. Folge der Serie über die Geschichte Schwedens mitnehmen. Wir reisen nach Vadstena an das östliche Ufer des Vättern in Östergötland. Vadstena ist ein kleiner, ein gemütlicher Ort. Gerade einmal 5000 Menschen leben hier. Schmale Gassen ziehen sich durch die Innenstadt mit niedrigen, alten Häusern. Die meisten stammen aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Vereinzelt gibt es aber auch ganz alte Gebäude aus dem Mittelalter. Gelegen direkt am See ist der Ort eine schwedische Idylle. Ja, ein kleines Städtchen, nichts Besonderes. Wer aber Vadstena besucht, der ahnt schnell, dass deutlich mehr in diesem Ort steckt, dass er große Geschichte atmet. Am Ufer erhebt sich ein prächtiges Renaissance-Schloss aus der Vasa-Zeit. Gustav Vasa ließ es errichten zur Verteidigung gegen die Dänen oder gegen aufständische Bauern. Kurz zuvor hatte er mit Mühe und Not den Aufstand des Nils Dacke in Smaaland niedergeschlagen, deswegen braucht er solche Befestigung. Aber seine Söhne, die wandeln den Verteidigungsbau in ein repräsentatives Schmuckes Schloss um. Und so steht es heute noch da, umgeben von einem Wassergraben und erst vor ein paar Jahren wieder neu errichteten Verteidigungsanlagen. Das Schloss ist unbedingt ein Besuch wert, wirklich ein tolles Schloss, sehr, sehr sehenswert, aber es soll hier nicht im Zentrum stehen. Denn wir wandern noch ein bisschen weiter in der Zeit zurück. Das Schloss, wie gesagt, stammt aus dem 16. Jahrhundert. Wir gehen ins 14. Jahrhundert. Denn neben dem Schloss ist Vadstena noch für etwas anderes bekannt. Für das Kloster. Die gesamte Anlage des Klosters ist groß. Es beheimatet heute wieder den Birgittenorden, dessen Gründerin ist fest mit Vadstena verbunden. Auch wenn sie, ich habe das eingangs schon gesagt, sie die Einweihung des Klosters nicht mehr miterleben durfte. Es geht um die heilige Birgitta. Birgitta oder Birgitta Birgersdotter, wie sie eigentlich heißt, ist eine seltsame Frau. Zumindest aus heutigen Augen. Die um 1303 in Uppland geborene ist seit ihres Lebens zutiefst fromm. Sie kasteit sich, also sie schlägt sich selbst. Sie weint keine Träne, als ihr Sohn stirbt. Warum, darauf gehe ich später noch ein. Sie beschimpft Papst, König, Königin und alle, die in ihren Augen nicht fromm leben, aufs Übelste. Also ist da wirklich eine, ja, die mit Schmutz auch ordentlich um sich wirft. Sie prophezeit dem Papst schon mal den Tod, der dann auch eintritt. Und sie hat über 600 Offenbarungen und Visionen, in denen ihr Maria, Jesus oder gleich Gott persönlich erscheinen. Ja, eine merkwürdig anmutende Frau. Aber wir beginnen der Reihe nach. Woher kommt diese Frau, die zur wichtigsten Heiligen aus Schweden, ja sogar zur Schutzpatronin Europas werden soll? Wohl um 1303 wird sie in eine wichtige und alteingesessene Adelsfamilie hineingeboren, wahrscheinlich auf dem Hof Finster bei Uppsala. Das ist nicht ganz sicher, aber das schreibt zumindest Margareta Klaus, Doktor. Das ist eine Äbtissin in Vadstena im ausgehenden 15. Jahrhundert und die hat eine Klosterchronik verfasst. Und diese Klosterchronik, die ist für das Leben von Birgitta sehr, sehr wichtig, auch wenn sie, weil das eben eine Äbtissin aus dem gleichen Orden wie die Ordensgründerin ist, sie ja nicht unbedingt immer ganz neutral und objektiv ist, aber sie ist trotzdem eine wichtige Quelle. Birgittas Uropa war Cousin des Königs Magnus Ladulos. Und somit hat sie enge Verbindungen zum königlichen Bjelbu-Geschlecht. Entsprechend gut wird sie erzogen. Sie lernt lesen und schreiben, also ist durchaus gebildet. Ja, sie lebt hier ein typisches Aufwachsen in einem hohen Adelshaus. Wenn da nicht die Visionen wären. Die sind gar nicht so typisch. Schon als Kind erscheinen ihr die Jungfrau Maria, die ihr eine Krone aufsetzt, und der leidende Jesus am Kreuz. Beides, das Leiden und die Jungfräulichkeit, das werden große Themen in ihrem Wirken sein. Gerne würde auch sie jungfräulich leben. Sie will in ein Kloster gehen. Blöd nur, dass ihr Vater ganz andere Pläne mit ihr hat. Schon im Alter von 13 Jahren wird sie verheiratet mit dem 18-jährigen Ulf Gutmarschon. Gegen ihren ausdrücklichen Willen. Immerhin gelingt es ihr, ihren Gemahl zu überzeugen, zumindest die ersten Jahre enthaltsam zu leben. Es klingt nicht gerade nach einem guten Start in die Ehe, doch sie kann durchaus als glücklich bezeichnet werden. Das mit der Jungfräulichkeit, das gibt Birgitta irgendwann auf und sie gebiert ihrem Mann 4 Söhne und 4 Töchter. Ja, so viel zum Plan der Jungfräulichkeit. Zusammen mit ihrem Mann und der erwachsenen Kinderschar lebt sie auf dem Hof Ulf Osa am Seeburen in Österjütland. Sie hat eigentlich alles, was man braucht, könnte luxuriös leben, das macht sie aber nicht. Schon bald ist sie in der Umgebung bekannt für ihr sehr einfaches Leben, für ihre Frommheit, für ihre extreme Frommheit. Sie kasteit sich weiter, sie fastet sehr, sehr stark und extrem, unternimmt Wallfahrten, zum Beispiel nach Nidaros, dem heutigen Trondheim, nimmt Arme und Kranke in ihrem Haus auf, wäscht deren Füße, wie Christus es getan haben soll. In der Fastenzeit serviert sie jeden Tag 12 armen Mitmenschen eine Mahlzeit. Zugleich ist sie dem Königshaus eng verbunden. Irgendwann in den 1330er Jahren, das wissen wir nicht ganz genau wann, dann tritt sie einen Dienst am Königshof an, wo sie dem Königspaar Magnus Eriksson und Blanka von Namur sehr nahe steht. Eine Nähe, die sie aber in ihren Schriften nur sehr leidlich dankt. Da wirft sie ordentlich mit Schmutz um sich. Da deutet sie die angebliche Homosexualität des Königs an. Sie nennt ihn kindisch, einmal sogar bezeichnet sie ihn als entkrönt Osna mit et ho, ja, da. Also ein gekrönter Esel mit einem Hasenherz. Harte Worte. Kraftausdrücke, die liegen der asketischen Birgitta überhaupt nicht fern. Das werden später auch noch der Papst oder die Königin von Neapel erfahren. Zimperlich ist Birgitta ganz gewiss nicht. Königin Blanka wirft sie in ihren Schriften vor, dass sie ihren eigenen Sohn Erik mit Gift ermordet haben soll. Was nachweislich nicht stimmt. Die Tochter des Königspaars Euphemia wird schon mal als Huckurmshunan, also als Wipernweibchen bezeichnet, und Albrecht der Ältere von Mecklenburg, mit dem sich Euphemia verheiratet, wechselweise als Räven, also der Fuchs, oder Urmen, die Schlange. Wiederholt warnt Birgitta König Magnus Eriksson vor dem Sohn der beiden, Albrecht dem Jüngeren. Und sie sollte Recht behalten. Denn Albrecht wird es sein, der König Magnus irgendwann mal vom Thron stoßen wird. Ja, trotz dieser nicht gerade netten Worte hat sie großen Einfluss auf das Königspaar. Sie ermahnt den König immer wieder zu einem christlichen Leben und hat damit zumindest teilweise auch Erfolg. Die Nähe zum König und zur Königin, die wird später für Birgitta auch sich ausbezahlen. Aber wie genau, das kommt dann später. Soweit sind wir noch nicht. Um 1140 bricht sie zusammen mit ihrem Mann Ulf zur Wallfahrt nach Santiago de Compostela auf, also am äußersten Zipfel von Spanien, weiter, weiter Weg von Schweden aus. Auf dem Rückweg, die beiden sind gerade in Nordfrankreich, da erkrankt ihr Mann schwer. Es sieht nicht gut aus. Und in diesem Moment hat Birgitta eine weitere Offenbarung. Ihr erscheint nicht weniger als der französische Nationalheilige St. Denis, der ihr verspricht, dass Ulf nicht sterben wird. Und ja, der heilige Denis hält Wort. Ulf genießt. Zu Hause in Schweden angekommen, ziehen die beiden zum Kloster Alvastra. Das Zisterzienserkloster, nur wenige Kilometer südlich von Vadstena, ist zusammen mit dem Kloster in Nydala das älteste in Schweden. 1143 wurde es von französischen Mönchen aus Clairvaux gegründet. Und noch heute, wenn du da mal da bist, das lohnt sich auch wirklich sehr, sind noch imposante Ruinen von diesem Kloster zu sehen. Ein paar Kilometer südlich von Vadstena. Hier in Alvastra, da stirbt Ulf im Jahr 1344 dann doch. Der Einfluss des französischen Nationalheiligen reicht offensichtlich nicht bis in den hohen Norden. Für Birgitta ist dies, klar, zunächst mal eine traurige Nachricht, aber auch der Startschuss für ein neues Leben oder für den zweiten, für den wichtigen Teil ihres Lebens. Und vor allem auch der Startschuss für ihr großes Lebensprojekt. Die Gründung eines eigenen Ordens und eines Klosters. Zunächst aber vermacht sie all ihre Besitztümer der Verwandtschaft oder armen Menschen, um selbst einfach und mittellos in der direkten Umgebung des Klosters Alvastra zu leben. Die Kasteiungen werden immer intensiver, selbst im Winter schläft Birgitta auf dem harten und kalten Steinboden mit nur einer dünnen Matte unter und einem dünnen Mantel über sich. Um die Hüfte trägt sie ein Seil mit Knoten, die ihr bei jeder Bewegung Schmerzen zufügen. Jeden Freitag tropft sie sich heißes Wachs auf die Arme, alles als Erinnerung an die Leiden Christi. Kann man durchaus seltsam finden, aber so wird man dann eben auch irgendwann mal heilig gesprochen. In dieser Zeit nehmen die Visionen zu. Mehr als 600 sollen es während ihres gesamten Lebens sein. Gott, Christus und Maria erscheinen ihr und befehlen ihr, die christliche Botschaft hinaus in die Welt zu tragen. Vor allem zu den politischen und zu den geistlichen Führern, dass diese ein frommes oder ein frommeres Leben führen, als das sie tun. Die Visionen schreibt sie sorgsam auf. Manche sagen ihr nach, sie habe sehr gezielt auf ihre Heiligsprechung hingearbeitet. Denn dafür sind Nachweise von solchen Visionen wichtig. Deswegen schreibt sie sie auch auf. Die Offenbarungen sagen ihr auch, dass sie das Klosterleben erneuern soll, damit die Klöster wieder mit neuem Schwung und tieferer Frömmigkeit die christliche Botschaft verbreiten könnten. Und da wächst in ihr der Plan heran, selbst ein Kloster zu gründen. Es soll ein Doppelkloster werden, in dem Mönche und Nonnen unter der Leitung einer Äbtissin zusammenleben und arbeiten, natürlich getrennt schlafen, aber trotzdem, wo sie zusammen sind oder zusammen arbeiten können. 1346 gründet sie den Birgittenorden, beziehungsweise sie formuliert aus, wie die Mönche und Nonnen in ihrem noch zu gründenden Kloster leben sollten. Zugleich gelingt es ihr, König Magnus Eriksson und Königin Blanka von Namur zu überzeugen, und jetzt zahlt sich eben diese Nähe zum Königspaar aus, ein Gebäude oder Ländereien zu stiften, wo da dieses Kloster errichtet werden können. Und das machen König Magnus Eriksson und Königin Blanka von Namur. Sie stiften den Königshof von Vastena. Hier soll quasi das Kloster entstehen. Und dieser Königshof, oft auch Bjelbo-Palazzet genannt, der stand aus dem 13. Jahrhundert und der steht auch bis heute noch, kann bis heute besichtigt werden. Es könnte nun also schnell gehen mit der Kloster- und Ordensgründung. Oder nicht? Nein. Denn Birgitta will zwar den Orden gründen, aber da muss erst noch der Papst zustimmen. Das Problem, seit 1215 ist es eigentlich nicht mehr erlaubt, neue Orden zu gründen. Birgitta hat daraufhin eine weitere Offenbarung, sie solle nach Rom ziehen, wo der Papst ihre Kloster- und Ordenspläne absegnen werde. Nun gibt es aber zwei weitere Probleme. Zum einen residiert der Papst zu dieser Zeit gar nicht in Rom, sondern in Avignon in Frankreich. Zum anderen wütet, es ist das Jahr 1349, gerade die Pest in Europa. Darum ging es ja auch in der letzten Folge zur Geschichte Schwedens. Aber beides sind keine Gründe, die Birgitta abschrecken könnte. Sie zieht dennoch nach Rom. In Rom angekommen ist der Papst immer noch in Avignon und er hegt auch keine Absicht, ins unsichere Italien zurückzukehren. Also schreibt Birgitta ihm, er solle bitte nach Rom zurückziehen. Aber damit lässt sich der Papst Zeit. Viel Zeit. Fast 20 Jahre muss Birgitta in Rom warten. Sie könnte natürlich auch selbst nach Avignon, aber da die Vision ihr sagte, sie werde den Papst in Rom treffen, bleibt sie, wo sie ist. Die Wartezeit verbringt sie mit mehreren kleinen Wallfahrten, beispielsweise nach Assisi. Fast 20 Jahre nach ihrer Ankunft in Rom ist es dann endlich soweit. Papst Urban V. kehrt nach Rom zurück, wo er auf Kaiser Karl IV. Treffen wird. Es ist nun Zeit für Birgitta, die mittlerweile auch schon 65 Jahre alt ist, also ein sehr fortgeschrittenes Alter im Mittelalter, ihre Ordensregel dem Papst vorzulegen. Aber die Kirche ist auch schon damals nicht gerade als Institution bekannt, bei der Dinge schnell gehen. 2 weitere Jahre gehen ins Land, dann endlich sagt der Papst, dass er die Ordensregel akzeptiert. Allerdings nur in einer stark modifizierten Form. Zwar kriegt Birgitta ihr Doppelkloster, das von 60 Schwestern und 25 Brüdern bewohnt wird, durch, nicht aber die Mittellosigkeit des Klosters. Birgitta hatte nämlich große Einschränkungen in die Regel hineingeschrieben, was den Erwerb von Besitz angeht. Die Nonnen und Brüder sollten in Armut leben. Und das streicht der Papst komplett. Er will, dass sich das Kloster gut selbst versorgen kann, also ökonomisch auf einem sicheren Fundament steht. Dass das Kloster Vastena später ein wirtschaftlich wirklich sehr prosperierendes Unternehmen mit großen Ländereien wird, das hätte Birgitta wahrscheinlich die Haare zu Berge stehen lassen. Aber immerhin, der Orden hat den päpstlichen Segen. Vielen gilt daher das Jahr 1370 als Gründungsjahr des Birgittenordens oder, um den korrekten Namen zu nennen, des Ordo Sanctissimi Salvatoris, des Orden des Allerheiligsten Erlösers. Papst Urban V. ist es doch zu unsicher in Rom, er will wieder zurück nach Avignon. Hier hat er sich deutlich wohler gefühlt. Birgitta ist strikt gegen diesen Umzug und prophezeit dem Kirchenoberhaupt einen harten Schicksalsschlag und schwere Krankheit, wenn er Rom verlasse. Der Papst hört nicht auf die alte Frau mit ihren Visionen, zieht zurück nach Avignon, erkrankt kurz darauf und stirbt. Tja. Birgitta kehrt nun aber nicht etwa schleunigst nach Schweden zurück, sondern sie tritt eine weitere Pilgerreise an, zum wichtigsten Pilgerziel, ins Heilige Land. Zu diesem Zeitpunkt ist sie 68 Jahre alt und die Reise nach Jerusalem ist anstrengend, ist gefährlich. Das ist nicht so wie heute, wo man da mal schnell nach Israel fliegt, sondern sie fährt mit dem Schiff und das ist wirklich, ja, entbehrungsreich. Aber Birgitta hat eine Vision, in der Gott sie zu dieser Reise ruft. Und mittlerweile sollte klar sein, ihre Visionen, die sind Gesetz. Also bricht sie auf. Der Reiseweg führt sie zunächst nach Neapel, wo sie von Königin Johanna mit den größten Ehren begrüßt wird. Hierbei ereignet sich Merkwürdiges und etwas, das den nahezu übermenschlichen, frommen Charakter der Birgitta unterstreicht. Birgitta wird von ihren beiden Söhnen Birger und Karl begleitet. Bevor die drei von Königin Johanna empfangen werden, schärft sie ihren Söhnen ein, wie sie sich gebührend und hochachtungsvoll verhalten sollen. Birger macht das mit Bravour und auch Karl gelingt es zunächst ohne Tadel. Doch dann schiss der Herrn Henne Pomunnen, wie Margarete Klausdotter, die spätere Äbtissin von Vastena, in ihrer Chronik schreibt. Er küsst sie also auf den Mund. Und das ist nun ja etwas abseits des eigentlichen Protokolls. Die Reaktion der Königin? Trottningen fixtur schärlek til honom, derfür at han vågade detta. Die Königin verliebt sich also in ihn, weil er dies gewagt hat. Sie will Karl bei sich behalten und heiraten, so die Chronik. Nun könnte man meinen, die Mutter ist entzückt und begeistert. Schließlich wäre das ein Aufstieg ohnegleichen. Birgitta ist aber alles andere als entzückt. Für sie ist es eine Katastrophe. Schließlich ist Karl verheiratet und seine Frau wartet in Schweden auf ihn. Würde er ihr untreu werden, das wäre eine große Sünde. Birgitta betet inständig zu Gott, dass er eine Lösung schicken soll, wie sie oder wie sie Karl aus dieser Situation herausbringen soll. Und Gott lässt sich nicht lange bitten. Karl erkrankt plötzlich und stirbt. Das Problem ist gelöst. Die Chronik von Margarete Klausdotter erzählt weiter, dass Birgitta keine Träne vergießt, sondern sie vielmehr Gott dankt, weil er Karl vor einer großen Sünde bewahrt hat. Nun ja, Mutterliebe einmal etwas anders. Von Neapel fährt Birgitta mit ihrem Schiff nach Jaffa, zieht von dort nach Jerusalem und Bethlehem. Sie hat das große Ziel erreicht. Doch die Strapazen der Reise sind groß, selbst für Birgitta, die ja wirklich viel abkann und sehr zäh ist. Sie wird krank, schafft es 1373 zwar noch zurück nach Rom, dort stirbt sie aber am 23. Juli. Zunächst wird sie in der römischen Kirche San Lorenzo beigesetzt, ihre sterblichen Überreste sollen aber nach Schweden. Unter großer öffentlicher Aufmerksamkeit werden sie über die Alpen nach Danzig transportiert, von dort mit dem Schiff nach Söderköping und weiter nach Vastena. Dort wird Birgitta begraben, wobei nicht ganz. Ein Teil eines Hüftknochens gelangt nach Uppsala, wo er als Reliquie im dortigen Dom ruht. Das Kloster Vastena gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber die Bauarbeiten beginnen jetzt und die Klosterkirche wird nach den Plänen, die Birgitta gezeichnet hat, errichtet. So steht sie auch heute noch da und kann besichtigt werden. Schon kurz nach ihrem Tod erscheint die erste Sammlung ihrer Visionen. Und bereits 1377, also nur 4 Jahre nach ihrem Tod, beginnt die Kanonisierung, also der Prozess der Heiligsprechung. Ihre Visionen werden überprüft, ihr frommes Leben, ihre Taten, alles wird genau unter die Lupe genommen. Finanziert wird aber das, dass diese Überprüfung nicht von der Kirche, diese Überprüfung ist teuer, da müssen ja auch Menschen abgestellt werden, die das dann alles auch ganz, ganz fein und genau überprüfen. Und das finanziert nicht die Kirche, sondern das muss von Fürsprechern übernommen werden und die finden sich in Birgittas schwedische Heimat. Ein Glück, dass sie aus dem Hochadel stammt, wo das Geld hierfür recht locker sitzt. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine halluzinierende Bauersfrau heilig gesprochen würde, die ist hingegen eher gering. Ja, das ist eine Investition, die sich lohnt. 1391 spricht Papst Bonifatius IX. Birgitta heilig. Sie ist fortan die heilige Birgitta. Mastena profitiert davon enorm. 1384 ist das Kloster eingeweiht worden und bald schon müssen unzählige Pilger untergebracht werden. Denn Vadstena entwickelt sich in kürzester Zeit zum größten Pilgerort in Schweden. Die kleine Ortschaft wächst schnell und schon 1400 erhält sie die Stadtrechte. Auch der Orden wächst schnell. Im Lauf der Zeit wird es über 80 Klöster des Birgittenordens geben. In den Niederlanden, auch in Deutschland, das Kloster Altomünster beispielsweise, ist aber inzwischen und vor wenigen Jahren erst aufgegeben worden, weil einfach keine Nonnen mehr nachgekommen sind. Auch in Spanien, ja sogar eines auf Kuba. Und für das Überleben des Ordens ist diese Expansion enorm wichtig. Denn schon bald weht der Wind der Reformation durch Schweden. Gustav Vasa hat erkannt, dass es in den Klöstern viel Reichtum und viele Ländereien zu holen gibt. Deswegen ist es ganz geschickt, diese Klöster zu enteignen und in Staatsbesitz zu überführen. 1550 lässt er das Mönchskloster in Vadstena schließen und 1595 fliehen die letzten Nonnen nach Polen, wo die letzte Birgittennonne aus Vadstena im Jahr 1638 stirbt. Das Klostergebäude erlebt nun eine turbulente Zeit. Zunächst wird es ein Heim für Kriegsinvalide im Dreißigjährigen Krieg, später ein Gefängnis, dann ein Krankenhaus. Und heute? Heute ist es wieder ein Kloster, das Kloster Pax Mariae, ein Birgittenkloster. Und das, dass es so weit gekommen ist, das hat mit einer Frau zu tun, die 625 Jahre nach der Heiligsprechung der Birgitta, also im Jahr 2016, als nächste Schwedin heilig gesprochen worden ist. Das ist Elisabeth Hesselblad. Sie lebt 1911 in Rom und belebt dort den Birgittenorden neu. Mit päpstlicher Hilfe übernimmt die von ihr gegründete Kongregation das Haus in der Piazza Farnese. Hier hatte Birgitta während ihrer Zeit in Rom gelebt und heute stehen an dieser Piazza die Kirche Santa Brigida und das Brigittenhaus. Und in diesem Haus versteckte Elisabeth Hesselblad während des Zweiten Weltkriegs mehrere Juden. Als die Nazis das Gebäude durchsuchen wollten, da stellt sie sich ihnen in den Weg, schwenkt eine schwedische Flagge und ruft: Detta Klosterst du unter den svenska Konungens behütt. Her kommen die Inte in. Dieses Kloster steht unter dem Schutz des schwedischen Königs. Hier kommt ihr nicht rein. Die Nazis sind offensichtlich beeindruckt und trollen sich. Die Juden können gerettet werden. Für Israel ist sie daher auch eine Gerechte unter den Völkern. Unter ihrer Leitung wird in Vadstena 1935 ein Gästehaus eingerichtet, in dem Pilgerreisende unterkommen können. Und 1963, aber das ist schon nach ihrem Tod, wird das Kloster Pax Mariae neu eingerichtet. Heute leben hier 7 Nonnen, die auch das Gästehaus betreiben. Ja, und dieses Kloster ist eben Teil des Brigittenordens. Die Klosterkirche kann heute ebenso besichtigt werden wie der alte Königshof, der Bjelbo Palatset, der den Ursprung des Klosters ausmachte. Hier ist das St. Birgitta im Klostermuseum untergebracht. Schön ist es in Vadstena aber auch, hier auf dem Klostergelände einfach über das Gelände zu spazieren, die Ruhe zu genießen, den See zu genießen. Es ist eine sehr, sehr schöne Anlage. Hier kann man einfach Zeit verbringen. Ein bisschen bummeln, ein bisschen zur Ruhe kommen. Das ist sehr schön. Ja, das ist dieser kleine Ort Vadstena. Kein großer Ort, wie gesagt nur 5000 Einwohner, aber ein sehr, sehr, sehr geschichtsträchtiger Ort. Mit dem Schloss aus der Vasa-Zeit und vor allen Dingen mit dem Kloster Pax Mariae, das eben von der heiligen Birgitta gegründet worden ist. Und die heilige Birgitta, wahrscheinlich bis heute eine der berühmtesten Schwedinnen aller Zeiten. Auch wenn sie in ihrer Frömmigkeit ja durchaus manchmal etwas fremd oder auch unmenschlich fast schon wirkt. Aber das war eine andere Zeit, in der die Menschen anders getickt haben. Und so konnte sie mit ihrer Frömmigkeit eben damals schon die Menschen beeindrucken. So viel zur heiligen Birgitta und zu Vadstena. Fahren da gerne mal hin nach Vadstena. Es lohnt sich meiner Meinung nach sehr. So einen halben Tag kann man hier gut verbringen in Vadstena am östlichen Ufer des Vättern. Ich wünsche dir nun eine wunderschöne Woche. Hatte so bra. Yes. Elchkuss, der Podcast für Schweden.